Ja, erstmal vielen Dank für die schöne Vorstellung und Einleitung, dass ich heute da bin. Schön und kreativ. Tatsächlich, meine liebe Frau und ich, wir waren vor 2 Wochen das erste Mal in Paris. War schön. Genau, um das Thema noch mal ein bisschen abzurunden. Genau, zwar noch mit Winterjacke tatsächlich. Kann man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen nach der vergangenen Woche. Aber ja, genau. Also haben wir das auch mal gemacht, das erste Mal in Paris zu sein, muss man natürlich schon, wenn man so Nachnamen hat, ja. Natürlich freue ich mich auch, heute bei euch mal wieder sein zu dürfen. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht. Das ist so eine Lieblingsgeschichte von mir, ja. Ihr habt wahrscheinlich auch irgendwo so eine Lieblingsgeschichte in der Bibel oder vielleicht auch mehrere. So ist es bei mir auch. Ich habe so mehrere Geschichten, die mich einfach immer wieder aufs Neue begeistern. Man kennt die zwar, aber sie sind einfach so wunderbar und wunderschön. Und eine von meinen Lieblingsgeschichten habe ich heute euch mitgebracht. Warum ich sie so toll finde, das werde ich immer mal wieder natürlich euch verraten und sagen. Und das wird dann auch in den nächsten Minuten, glaube ich, auch rauskommen. Das ist eine wunderbare Geschichte, aber sie beginnt gar nicht so wunderbar. Es ist eine wunderbare, eine schöne Geschichte, aber der Start in diese Geschichte, er könnte eigentlich nicht trauriger sein. Weil das sind zwei Personen. Und diese zwei Personen, sie sind gemeinsam unterwegs und sie kehren Jerusalem den Rücken zu und sie wollen einfach nur noch weg aus dieser Stadt. Jerusalem, das war einst ein Ort für sie voller Freude, voller Hoffnung, voller Zuversicht. Jetzt aber ist es plötzlich ein Ort geworden voller Traurigkeit, voller Hoffnungslosigkeit. Und so gehen diese zwei Männer diesen Weg raus aus Jerusalem. Und sie machen das mit einem schweren Herzen, mit einem gebrochenen Herzen. Ihnen geht es nicht gut. Und sie fühlen in sich so eine große Enttäuschung. Und da ist diese tiefe Traurigkeit. Ja, da ist auch eine Müdigkeit in ihnen. Und eine Hoffnungslosigkeit. Also diese Geschichte, sie beginnt nicht positiv. Und trotzdem ist diese Geschichte wunderbar, beziehungsweise wird wunderbar. Warum? Das lesen wir jetzt zusammen. Die Geschichte steht in Lukas 24, ab Vers 13. Wer eine Bibel dabei hat, darf die gerne aufschlagen und mitlesen. Ansonsten dürft ihr mir einfach zuhören. Lukas 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Namen Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen: Was? Entschuldigung. Und sie sprachen zu ihnen: Was? Sie sprachen ihm: Was mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihm unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, was er zum Tode verurteilt wurde und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engel gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unzähligen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. So die Geschichte der Emmausjünger. Und diese zwei Männer, die wollen wir heute begleiten, eben auf ihrem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Und es ist kein leichter Weg für die zwei. Und es ist ja auch kein Weg, den die zwei gehen mit einem tiefen Glauben. Nein, es ist eben dieser Weg voller Hoffnungslosigkeit, voller Trauer, auch mit so einer Enttäuschung in ihnen, mit einer Leere, einer Ernüchterung und einer Müdigkeit. Und ja, sie fühlen sich so hoffnungslos, weil ihre Hoffnung in Jerusalem gestorben ist. Und sie spüren diese tiefe Enttäuschung in sich, weil sich ihre Erwartungen nicht erfüllt haben. Sie sind körperlich und mental müde, weil die letzten Tage so viel Kraft geraubt haben. Und sie spüren diese Leere, weil der, der sie erfüllt hat, plötzlich nicht mehr da ist. Weil Jesus nicht mehr da ist, sondern weil er in Jerusalem gestorben ist. Ja, mit ihm ist ihre ganze Hoffnung gestorben. Mit Jesus waren sie unterwegs. Und von ihm sagen sie ja auch in Vers 19, dass er mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk gewesen sei. Und genau das haben sie erlebt, Tag für Tag, diesen Jesus, seine Worte, die so ganz anders waren als die der Schriftgelehrten. Seine Worte hatten eine noch nie dagewesene Tiefe und Liebe. Seine Worte brachten Veränderung. Seine Worte bewegten Menschenherzen. Falsche Verhaltensweisen hat er aufgezeigt, aber auch immer wieder diesen wunderbaren Neubeginn. Und dann seine Taten. Er konnte Kranke heilen, Besessene von ihren Lasten befreien, Brot und Fisch vermehren, den Sturm stillen, ja, und dann sogar tote Körper wieder zum Leben erwecken. Und Jesus, er war auch die Person, die mit Menschen sprach, die in der Gesellschaft keine große Anerkennung fanden, sei es aus privaten, beruflichen, gesundheitlichen Gründen oder aufgrund des Geschlechts. Und dieser Jesus, er war plötzlich nicht mehr da. Aber es gibt noch eine entscheidende andere Sache. Weil die Jünger sagen ja in Vers 21, wir aber hofften, dass der, der kommt, Israel erlösen wird. Sie hofften, dass Jesus der versprochene Retter, der Messias sei. Weil er selbst sprach doch auch so oft davon. Und dass mit ihm dieses neue Reich beginnen wird. Aber jetzt ist Jesus eben tot. Und all das, was sie hofften, ist eben nicht mehr da. Und so verlassen sie Jerusalem. Nicht nur als einen Ort, sondern sie verlassen somit auch ihre Hoffnung und auch ihre Erwartungen. Und sie machen sich auf den Weg nach Emmaus. Das ist circa 11 Kilometer weg von Jerusalem. Und sie haben jetzt natürlich viel Zeit, um über die vergangenen Tage und Stunden zu reden. Und das machen sie auch. Aber jetzt gibt es einen ersten tollen Wendepunkt in dieser Geschichte. Vers 15, wo steht: Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Also Jesus selbst kommt zu ihnen und geht mit ihnen. Es ist davon auszugehen, dass Jesus erstmal so ein Stück mit ihnen läuft, bevor er dann eben mit ihnen redet. Und bei all dem lesen wir ja, dass sie ihn nicht erkannten. Warum erkennen sie ihn nicht? Das ist ja die Frage, die uns immer irgendwie so brennt. Wie kann das sein? Wir wissen es nicht. Aber was hier steht im Text ist, ihre Augen wurden gehalten. Gehalten von dieser tiefen Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit in ihnen. Gehalten vielleicht auch von den Erwartungen an den Messias, die sich eben nicht erfüllt haben. Sie erkannten ihn nicht. Wir heute, hier und jetzt, wir sind ja auch in unserem Leben unterwegs. Wir alle, wir gehen unseren Lebensweg. Und manchmal, da ist unser Weg leicht und wir gehen den frohen Mutes. Wir haben das Gefühl, wir kommen gut voran. Es läuft einfach, ganz unbeschwerlich. Aber gleichzeitig kennen wir auch das andere. Das, was die Menschen, diese zwei Männer erlebt haben, wenn der Weg so schwer und anstrengend ist. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir gar nicht vorankommen, sondern auf der Stelle laufen. Ich weiß nicht, auf welchem Weg du gerade bist, in welcher Phase du dich gerade befindest. Aber vielleicht ist es gerade genau dieser Weg, wie diese zwei Jünger ihn beschreiten. Und diese Worte, die kommen dir bekannt vor. Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Leere. Und es ist auch gerade in dir. Und du fühlst dich, als wirst du mit diesem ganzen schweren Gepäck auf dem Weg laufen. Und ja, es gibt ja auch so viele Gründe, warum so ein Weg beschwerlich sein kann gerade. Sei es wegen Menschen, die uns umgeben in Schulklasse, am Arbeitsplatz, im Studium, die uns nicht gut gesinnt sind, die uns vielleicht auch bewusst verletzen. Vielleicht ist es aber auch eine gewisse Rastlosigkeit in uns. Nicht das Gefühl von Frieden zu haben. Vielleicht ist es aber auch, dass Freundschaften, Beziehungen nicht so sind, wie wir uns das wünschen oder vielleicht kaputt gegangen sind. Träume, die geplatzt sind. Menschen, die plötzlich nicht mehr an unserer Seite sind. Oder auch eine plötzliche Diagnose. Oder vielleicht sind da auch einfach Fragen, auf die es gerade keine Antwort gibt. Und dann sind sie eben da, genau diese Gefühle, von denen ich gerade gesprochen habe. Und vielleicht macht sich zusätzlich dann auch noch so ein Gedanke breit: Wir aber haben doch gehofft. Wir aber haben doch gebetet. Aber wir merken nichts davon. Warum handelt Jesus nicht? Warum bleibt meine Lage, mein Weg gerade so, wie er ist? Ist überhaupt Gott auf meinem Weg mit dabei? Weiß er von meiner Last? Und wenn wir diesen Text heute anschauen, dann möchte ich uns heute ermutigen, weil auf diesen Wegstrecken brauchen wir genau das, und zwar Ermutigung. Die zwei Jünger, sie denken, dass sie alleine unterwegs sind. Sie glauben nicht, dass Jesus mit dabei ist. Ja, dass er sogar tot ist. Aber Jesus, er ist direkt neben ihnen. Er läuft direkt mit ihnen mit. Er geht mit ihnen. Er ist da. Die beiden Jünger, sie erkennen Jesus nicht. Aber Jesus kennt die beiden Jünger. Und er ist bei ihnen. Die Realität ist nicht, dass Jesus tot und weit weg ist. Die Realität ist in dieser Geschichte, dass er nahe ist und dass er mit ihnen unterwegs ist. Und das zeigt diese Geschichte so schön und so deutlich. Und was damals so war bei diesen Männern, es ist heute auch so. Und wir müssen das immer und immer wieder hören und uns das bewusst machen und uns das bewusst zusagen, gerade dann, wenn es uns eben schwerfällt, wenn der Weg schwer ist, wenn wir das Gefühl haben, wir sind alleine unterwegs. Als Christen bleiben wir nicht verschont von diesen Wegen. Das wissen wir leider nicht. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, dass Jesus mit uns ist, mit uns auf unserem schweren Weg mit dabei ist. Und auch wenn wir ihn nicht erkennen, er ist und er bleibt trotzdem da. Und ich wünsche uns, dass dieses Wissen unsere Herzen und unsere Gedanken ruhig macht und dass es uns immer und immer wieder Hoffnung schenkt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, beziehungsweise zu einem weiteren Punkt, warum ich diese Geschichte so sehr mag. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum Jesus sich ausgerechnet diese zwei Jünger zeigt und mit ihnen geht? Warum ausgerechnet diese zwei Personen? Das sind, wenn wir das in der Bibel anschauen, eigentlich doch zwei unbedeutende Jünger, oder? Zwei Jünger, und von einem kennen wir nur den Namen, die zu einem unbedeutenden Ort wandern. Zwei Jünger, die sonst in der Bibel nicht groß bekannt sind. Und wie gesagt, auch Emmaus spielt in der Bibel keine große Rolle. Und Jesus ersucht sich also diese zwei Menschen aus, die voller Hoffnungslosigkeit sind, die zweifeln, die müde sind, die keine Perspektive haben. Und er zeigt sich diesen zwei. Warum zeigt er sich eigentlich nicht den bedeutenden Jüngern und wandert mit ihnen? Warum zeigt er sich nicht an einem besonderen Ort, wie zum Beispiel in Jerusalem? Wäre das nicht viel wichtiger? Wäre das nicht mehr dran? Wäre das nicht effektiver? Die wunderbare Antwort auf diese Frage: Jesus hat sich bewusst für diese zwei Männer entschieden. Er hat sich nicht in seiner Entscheidung vertan und er hat sich auch nicht verlaufen. Er sieht diese zwei Menschen. Er sieht diese zwei Menschen mit ihrer tiefen Traurigkeit. Wir sehen hier ganz, ganz viel, wie Jesus ist und wie sein Herz ist und wie er denkt und wie er handelt. Wir sehen hier auch, wo Jesu Fokus liegt und dass er eben so ganz anders denkt als wir Menschen. Jesus, er hat eben dieses Herz für jeden Menschen. Er hat ein Herz gerade für die Menschen, die sich eben unbedeutend fühlen. Er weiß um sie, er kennt sie. Und er weiß in dieser Situation, dass diese zwei Jünger, die gerade Jerusalem den Rücken gekehrt haben, ihn benötigen. Dass sie ihn besonders benötigen. Diese beiden Jünger, sie sind es ihm wert, dass er mit ihnen unterwegs ist. Und ich denke, wow, was ist das für eine großartige und wunderbare Botschaft, die wir in diesem Text auch entdecken dürfen. Das ist doch wahre Wertschätzung, die wir hier sehen können, die Jesus den Jüngern gibt. Und es sagt eben so viel über Jesus aus. Und falls du dich gerade auf deinem Lebensweg unbedeutend fühlst, dann sagt dir Jesus heute Morgen zu: Du bist es mir wert, dass ich dir begegne und mit dir unterwegs sein möchte. Du bist es mir wert. Jesus interessiert sich für diese Jünger, für diese zwei Männer, und Jesus, er interessiert sich für dich heute Morgen. Und es wird deutlich, wenn wir in diese Geschichte schauen. Und nun meldet sich Jesus dann zu Wort. Und er interessiert sich, warum sie so traurig sind. Was ist los? Fragt er. Wie geht es euch? Warum seid ihr so traurig? Wir entdecken hier keine theologische Frage erstmal. So nach dem Motto: Warum erkennt ihr mich nicht? Warum zweifelt ihr? Er macht den zwei Männern keine Vorwürfe, sondern er zeigt hier ehrliches Interesse an den Gedanken von den beiden Wanderern. Er gibt ihnen Raum zum Erzählen. Er gibt ihnen Raum für ihre Zweifel. Er gibt ihnen Raum für dieses "Wir aber hofften." Raum für ihre Verwirrungen, die durch diese Frauen am Grab entstanden sind. Und Jesus, er hört geduldig zu. Er hält ihre Worte aus. Übrigens dürfen wir das auch, ja. Wir dürfen auch ehrlich sein. Jesus hält auch unsere Worte, auch unser Klagen und unsere Zweifel aus. Jesus, er möchte sehen, was bewegt diese zwei Menschen. Und er möchte auch sehen, was uns bewegt. Jesus möchte Liebe, unsere Ehrlichkeit. Er hält unsere Worte aus. Und jetzt wird es spannend in diesem Text, Vers 25. Da spricht Jesus zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jetzt beginnt Jesus zu reden. Jetzt startet er. Und was lesen wir? Er beginnt mit einer Predigt. Und wir lesen, er legt den beiden Jüngern die Bibel aus. Von Mose durch alle Bücher bis hin zu den Propheten. Und was legt er ihnen aus? Alles, was über ihn, also über Jesus, im Alten Testament gesagt wurde, beziehungsweise geschrieben wurde. Und jedes Mal, wenn ich diesen Text lese oder diese Passage lese, denke ich, wie cool ist das denn? Jesus predigt das ganze Alte Testament hindurch. Bei der Predigt wäre ich gerne auch mit dabei gewesen. Das muss echt stark gewesen sein. Jesus selbst predigt über das Alte Testament. Und es war bestimmt spannend und tiefgründig, voller wunderbaren Botschaften, voller Erkenntnisse und Querverweise. Und bestimmt war es auch interessant, lebendig, rhetorisch super gut erzählt. Also Jesus selbst predigt. Man könnte sagen, Jesus selbst predigt kilometerlang die gute Nachricht. Und das bringt mich zu vier kurzen Gedanken. Erstens, Jesus hat ihnen sicherlich neue Erkenntnisse über ihn und über die Heilsgeschichte aufgezeigt. Aber er hat sie auch zu dem geführt, was sie bereits wussten, was sie schon von Jesus gehört haben, was sie wussten aus der Bibel. Aber was sie über die Geschehnisse der letzten Tage schlicht und einfach vergessen haben. Zweitens, in der Predigt von Jesus liegt der Fokus ganz klar auf ihn selbst. Auf Jesus. Die Jünger, man könnte sagen, sie haben den Fokus verloren. Und Jesus zeigt ihnen auf, worauf eben ihr Fokus liegen soll. Und drittens, was mich fasziniert, ist dieser Fokus auf Jesus. Der bringt ihre Herzen zum Brennen, das lesen wir ja später. Da hat sich plötzlich irgendetwas in ihnen verändert. Ihr Herz hat angefangen zu brennen. Da war plötzlich ein Funke, dann mehrere Funken und plötzlich hatten sie dieses brennende Herz. Und der letzte Punkt, der ist spannend, weil sie erkennen Jesus erstmal durch diese Predigt nicht. Ihr Herz beginnt zu brennen, aber sie erkennen Jesus erstmal nicht. Wenn wir mit Jesus heute unterwegs sind, sei es eben auf so einem leichten Weg oder vielleicht eben auf so einem schwierigen Weg, dann ist es wichtig, dass wir immer und immer wieder neue Erkenntnisse über ihn bekommen. So wie ich das bei diesem ersten Punkt gesagt habe. Aber gleichzeitig ist es auch so wichtig, dass wir uns immer und immer wieder an die Dinge erinnern, die wir bereits schon wissen. Und deswegen heute die Einladung und auch die Ermutigung an uns heute, dass wir uns wieder ganz neu mit Gottes Wort auseinandersetzen und dass wir uns damit beschäftigen, weil wir es brauchen. um neue Erkenntnisse zu bekommen, aber gleichzeitig auch erinnert zu werden an die Dinge, die vielleicht auf so einem schweren Weg verloren gehen, weil die Sorgen so groß sind. Und gleichzeitig ist es heute aber auch diese Einladung an uns, dass wir vielleicht die Dinge, die wir mit Gott erleben, wieder aufschreiben. Dass wir sie aufschreiben, damit wir die später lesen können und uns eben auch daran erinnern, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Gerade dann, wenn wir vielleicht auf so einem hoffnungslosen Weg unterwegs sind. Lasst uns immer und immer wieder an das Gute, an Jesus erinnern. Lasst uns aber gleichzeitig auch immer und immer wieder den Fokus auf ihn richten. Weg von unserer Hoffnungslosigkeit, von unserer Perspektivlosigkeit, sondern ihn anvisieren, ihn in unseren Mittelpunkt stellen. Um dann auch selber zu erleben, dass unser Herz neu beginnt zu brennen. So, und dann sind die 11 Kilometer geschafft. Sie sind angekommen in Emmaus. Vers 28, und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Die beiden Jünger, sie sind nicht nur gastfreundlich, als sie diesen für sie Fremden bitten, dass sie doch da bleiben möchte. Nein, ich glaube, diese Bitte, sie geht tiefer. Es ist der Wunsch, dass Jesus nicht nur Teil von 11 Kilometern sind, sondern dass er in ihren Alltag hineinkommt. Dass er mit ihnen Gemeinschaft hat. Dieser Lehrer, er hat es ihnen angetan. Er hat ihre Herzen verändert und nun haben sie diesen Wunsch nach mehr Gemeinschaft mit ihm, nach tiefere Gemeinschaft mit ihm. Bleibe bei uns, so die Bitte der beiden Jünger. Und was ist das für eine schöne Bitte, die wir hier lesen? Bleibe bei uns. Und Jesus, er geht mit ihnen ins Haus. Er bleibt bei ihnen. Und er möchte Gemeinschaft haben mit den zwei Jüngern. Und ich finde, jetzt an dieser Stelle wird es nochmal so wunderbar. Und wir lesen Vers 30. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurde ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Als Jesus mit ihnen am Tisch sitzt, als er das Brot nimmt, den Segen spricht, das Brot gibt, da plötzlich erkennen sie Jesus vor ihnen. Der fremde Mann, dieser besondere Lehrer, den sie so gerne zugehört haben, es ist der auferstandene Jesus selbst. Sie erkennen ihn. Wenn in den Evangelien die Rede ist, dass Menschen mit Jesus am Tisch sitzen und gemeinsam mit ihm essen, dann geht es immer um Gemeinschaft mit ihm. Die beiden Jünger, sie erkennen Jesus also in der tiefen Gemeinschaft, in dieser Beziehung mit Jesus, mit ihm. Und dieser Punkt, er ist so schön und gleichzeitig aber auch so entscheidend. Die Jünger erkennen Jesus erstmal nicht, als sie mit ihm unterwegs sind und die Schrift hören, sondern sie erkennen ihn in seiner Tiefe, in der ganzen Wahrheit, in der Gemeinschaft mit ihm. Und für mich ist das so eine entscheidende Stelle, so ein wunderbarer Punkt in dieser Geschichte. Und gleichzeitig können wir auch sagen, ja, das ist diese zentrale Stelle unseres Glaubens. Es geht um die Gemeinschaft mit Jesus. Die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben. Und ich bin so froh und dankbar, und das ist so ein großes Geschenk, dass wir Gottes Wort haben, dass wir die theologische Lehre haben, und es bringt unser Herz zum Brennen. Wie toll ist das? Aber was Jesus sich wünscht, ist diese tiefe, lebendige, intime Gemeinschaft mit seinen Kindern. Dass wir Jesus erkennen in der Gemeinschaft, in der Beziehung. Dass wir ihn erkennen, wie er ist und wer er wirklich ist. Dass wir Gemeinschaft, also Alltag mit ihm leben. Dass wir diese Beziehung haben zu ihm. Eine enge, vertraute, innige Beziehung. Und das Schöne ist ja bei dieser Beziehung, da handelt es sich nicht um irgendeine einseitige Beziehung. Nein, Gott selbst, Jesus selbst wünscht sich diese Beziehung zu uns Menschen, zu seinen Kindern. Er ist derjenige, der Beziehungen liebt, hat sie ja auch gemacht. Gottes Wesen ist ja völlig geprägt von Beziehung, von einer innigen Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiliger Geist, schon hier haben wir diese wunderbare Beziehung. Aber auch im Garten Eden, Gott schafft den Menschen, weil er Beziehung zu ihnen haben möchte. Und als diese Beziehung erstmal kaputt geht, unternimmt Gott alles, um diese wunderbare innige Beziehung auch wieder herzustellen. Eine tiefe, innige, wunderbare Beziehung. Und die wünscht sich Jesus mit uns zu haben. Innig und vertraut. Und ja, leider wollen wir Menschen nicht immer diese wunderbare Beziehung zu Gott haben. Wie gesagt, im Garten Eden hat es schon so angefangen. Und natürlich zieht sich das durch. Aber Gottes Wunsch und Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns, sie ist stetig da. Und sie wird auch nicht enden. Und wie gesagt, er hat alles unternommen. Und er sehnt sich nach Beziehung. Auch zu Beziehung zu dir heute. Und ja, es liegt an uns Menschen, was wir jetzt daraus machen. Was wir machen aus dieser Einladung von Jesus nach Gemeinschaft. Eins ist bei all dem ganz sicher. Jesus, er will erkannt werden. Jesus, er will diese Beziehung mit uns haben. Er will in unser Haus kommen, einkehren und Alltag mit uns leben. Alltag mit uns haben. Also genau diese Beziehung, diese innige und tiefe Beziehung. Er will sie mit uns austauschen. Er will ehrlich, dass wir miteinander kommunizieren. Er will Vertrautheit. Er will, dass wir nicht nur Teil von einem Weg sind mit ihm. Nicht nur 11 Kilometer, sondern die Einladung ist, das ganze Leben mit ihm zu gehen. Und er lädt uns immer und immer wieder dazu ein. Und er macht das auch heute Morgen. Und deswegen heute Morgen die Frage an uns, wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus? Wie sieht gerade deine Beziehung zu Gott aus? Gibt es diese innige, tiefe Beziehung gerade zu ihm? Oder ist das gerade irgendwo so, dass sich das nicht so innig anfühlt? Und da dürfen wir ehrlich zu uns sein und dann auch ehrlich vor Gott sein. Oder eine weitere Frage, die ich euch heute mitgeben möchte. Wie sieht eigentlich unsere Sehnsucht nach Gott aus? Haben wir diese Sehnsucht nach Intimität mit ihm, nach Gemeinschaft mit ihm? Haben wir überhaupt noch dieses Gefühl in uns, wir wollen Gott nahe sein, Gemeinschaft mit ihm haben? Oder sind wir vielleicht auch mit dem Ist-Zustand zufrieden, so wie es gerade ist? Haben wir diesen Wunsch, dass unser Herz brennt für sein Wort, für ihn? Oder ist das vielleicht irgendwie gerade erloschen? Lasst uns da einfach heute und in den nächsten Tagen Gedanken drüber machen. Was aber ganz klar ist, ist Gottes Einladung heute Morgen an uns. Diese Einladung zu dieser innigen Beziehung, die er haben möchte. Zu dieser Gemeinschaft. Und wenn wir das wollen, dann dürfen wir, wie die Jünger sagen, bleibe bei uns. Kehre du ganz bewusst in unseren Alltag ein, ihm die Türe öffnen, dass er hineinkommt in unser Lebenshaus und wir mit ihm unterwegs sind. Am Ende kommen wir nochmal ganz, ganz kurz zurück zur Geschichte. Sie ist ja noch nicht vorbei. Wenn unser brennendes Herz auf eine innige Beziehung trifft, dann hat es Auswirkungen. Das lesen wir hier im Text. Bei den zwei Jüngern natürlich sieht man das wunderbar. Denn es ändert sich alles. Sie kehren Emmaus jetzt plötzlich den Rücken. Ja, vorhin war es Jerusalem, jetzt Emmaus. Und obwohl es stockdunkel wahrscheinlich ist, rennen sie zurück nach Jerusalem. Zu dem Ort, wo sie eigentlich weggelaufen sind. Sie kehren Emmaus den Rücken und sie rennen nach Jerusalem. Zurück zu den anderen Jüngern. Und sie wollen so schnell wie möglich den anderen Jüngern erzählen, was sie erlebt haben. Dass sie den lebendigen Auferstandenen gesehen haben. Wenn unser brennendes Herz auf Gemeinschaft trifft, dann wird es nicht ohne Auswirkungen bleiben. Und es wird auch bei uns so sein. Und das wünsche ich uns, diese Auswirkungen. Wir sind heute in dieser Predigt diesen zwei Jüngern gefolgt, von Jerusalem nach Emmaus. Und jetzt können wir ja sagen, auch von Emmaus nach Jerusalem zurück. Und als erstes war diese Traurigkeit, diese Hoffnungslosigkeit, diese Enttäuschung. Und dann hatten sie diese besondere Begegnung mit Jesus selbst, der mit ihnen die ganze Zeit auf dem Weg war. Und das verändert alles in ihnen. Er legt ihnen die Schrift aus. Er hat mit ihnen Gemeinschaft und sie erkennen ihn. Und sie dürfen jetzt mit einem frohen Herzen nach Jerusalem zurückkommen. Mit Hoffnung im Herzen. Die Leere ist nicht mehr da. Die Perspektivlosigkeit, sie ist nicht mehr da. Und plötzlich erkennen sie, diese Erwartung, die sie hatten, die ist vielleicht kaputt gegangen, weil sie eine falsche Erwartung haben. Aber jetzt haben sie das wahre Bild von diesem Messias, von Jesus bekommen. Die Begegnung mit Jesus, sie verändert Leben. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Und wir dürfen und können so viel Gutes und Wunderbares darin erkennen. Auch wer du bist und wie du bist. Wie du dich uns näherst. Wie wertschätzend und sensibel du auch mit uns umgehst. Dass du dabei bist auf all unseren Lebenswegen. Und Jesus, ich möchte beten, dass wir das erleben in all unseren Lebensphasen, in denen wir gerade stecken. Dass du dabei bist. Und ich möchte es über uns heute aussprechen. Dort, wo wir es nicht fühlen, dort, wo wir es nicht glauben können, dass du trotzdem dabei bist und mit uns unterwegs bist. Und dass du näher bist, als wir uns das vorstellen können. Dass du da bist, uns umgibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder dorthin führst, dass wir den Fokus auf dich richten. Nicht auf unsere Probleme, auf unsere Perspektivlosigkeit, auf unsere Kraftlosigkeit, sondern auf dich immer wieder. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns die Gedanken gibst, die wir für uns heute brauchen. Sei es Ermutigung, sei es eine Ehrlichkeit, dass wir uns Gedanken machen, wie unsere Beziehung zu dir aussieht. Dass du uns wieder neu belebst, ein brennendes Herz schenkst, uns begegnest. Lass diese Botschaft von heute tief in unser Herz kommen, dass sie uns verändert, dass sie uns näher zu dir hinführt. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch zu uns redest. In deinem Namen. Amen. Wir kommen so langsam zum Ende von diesem Gottesdienst und wir wollen uns jetzt, wer kann, erheben und wollen zusammen noch das Vaterunser beten und danach den Segen von Gott empfangen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen.